Auenland FM.
Tolkiens Briefe. Ein Podcast mit Annika
und Tobias. Mit Spaß und Spürsinn Tolkiens Leben auf der Spur.
Hallo Annika.
Hallo Tobias.
Da sind wir wieder.
Endlich wieder zurück in den Briefen.
Und zwar dieses Mal ja ein richtiger Brief, nicht wie die letzten zwei Folgen.
Die letzten zwei Folgen. Also vor zwei Folgen war es doch auch ein richtiger Brief.
Nein, das war die einfach mal Danke sagen Folge, müsste das gewesen sein.
Ich dachte,
dann
das
kam die historische Einordnung.
Achso, ich dachte, es wäre Danke Folge, Brief 34, historische Einordnung, Brief 35. Wie dem auch sei, wir sind wieder da.
Wir haben die Tolkien-Tage überlebt.
Waren sehr fleißig.
Ja, du, ganz kurz, ich muss natürlich, bevor jetzt hier die Leute, die jetzt schon in die Tasten gehauen haben, du hast natürlich recht, es war einfach mal Danke, Brief 34 und dann die Monate Oktober 38 bis Februar 39.
Uhu.
Ja, es geht los mit dem nächsten Brief, 35.
Mhm.
Ich habe doch noch eine historische Einordnung mitgebracht, du auch?
Nein, ich nicht. Ich habe es mir tatsächlich verkniffen.
Nein, ich hatte ja bei der letzten gesagt, ich gehe bis zum 31. Januar. Dann gibt es einen Tag im Februar.
Oh.
Und den habe ich mir für heute aufgehoben, damit wir auch diese Rubrik heute hier machen können.
Das finde ich sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür.
Und ansonsten würde ich einfach vorschlagen, lass uns gleich Deep Dive in den Brief machen.
Mhm.
Die historische Einordnung entfällt ja fast.
Fast.
Aber wir haben mehr Kapazitäten, um über den Brief zu sprechen.
Ei.
Und dann würde ich sagen, lass uns mal kurz über die Metadaten sprechen.
Mhm.
Der Brief ist vom 2. Februar 1939. Wir müssen uns jetzt alle daran gewöhnen, dass wir ein anderes Jahr sagen.
Mhm.
Es war ein Donnerstag. Geschrieben hat Tolkien den Brief an C.A. Firth aus der Northmore Road 20 in Oxford. Und er hat eine Besonderheit. Er hat sowohl eine Fußnote von J.R.R. Tolkien als auch eine Fußnote von Humphrey Carpenter.
Hey. Und was ich auch besonders finde, ist, der letzte Brief, um jetzt schon mal in die kurze Einordnung zu gehen, ist ja so 3,5 Monate her und wurde auch an einem Donnerstag geschrieben. Ich hatte das nämlich erst schon mal hier abgeändert, dann doch wieder hinzugefügt und musste dann doch irgendwie ein bisschen schmunzeln. Der 13. Oktober war nämlich ebenfalls ein Donnerstag.
Okay.
Ja, und Tolkien, halte ich fest, ist jetzt 47 Jahre alt.
Oh.
Ja, er hatte nämlich zwischenzeitlich Geburtstag.
Ich glaube, das hatten wir in der Interimsfolge auch komplett vergessen.
Fast vergessen. Ich glaube, wir haben es dann noch kurz mit hinzugefügt, oder?
Ja, ich glaube auch, du meinst so, hast du nicht was vergessen?
Da war doch was. Und ich glaube, wir kamen drauf, weil du gesagt hattest, oh, jetzt musst du dir für die kurze Einordnung ein neues Geburtsjahr merken, Geburtsalter merken. Ja, das war's von mir mit der kurzen Einordnung. Du hast bestimmt wieder eine Zusammenfassung für uns.
Ja, Tolkien berichtet in diesem Brief unter anderem vom Fortschritt am Herrn der Ringe, die bereits deutlich angewachsen ist, aber noch viel Arbeit erfordert. Er beschreibt die Geschichte als ernst und erwachsener als der Hobbit und deutet an, dass bekannte Figuren und neue Bedrohungen eine Rolle spielen. Zugleich schildert er die Schwierigkeit, das Werk neben beruflichen und finanziellen Verpflichtungen fertigzustellen, und erwägt zwischenzeitlich andere Texte zur Veröffentlichung anzubieten.
Vielen Dank. Ja, kommen wir zur historischen Einordnung.
Ja.
Nein.
Am 1. Februar.
Erstmal wüsste ich ja ganz gerne, wie war denn das Wetter an diesem Tag?
Nun, der Tag gab sich ausgesprochen britisch reserviert. Maximal 2,2 Grad, minimal minus 0,6 Grad. Und im Mittel kaum mehr als 0,8 Grad. Also Wetter, bei dem selbst der Tee vermutlich kurz überlegt, wieder in den Kessel zurückzukehren. Es blieb trocken, was in Oxford Anfang Februar fast schon als kleine diplomatische Sensation durchgeht. Dafür meldete sich der Frost zuverlässig. In der Luft knapp unter Null, am Boden mit minus 1,1 Grad noch etwas entschlossener. Immerhin gönnte die Sonne der Stadt über 4 Stunden Dienstzeit. Kein strahlender Wintertag, aber genug Lichtung zu sehen, dass es weiterhin Winter war. Sehr zu dessen eigener Zufriedenheit.
Das ist so schön. Vielen, vielen Dank.
Bitte. Ja, dann kommen wir jetzt zu historischen Einordnung. Oder halt eben direkt zum Brief.
Ja, ich möchte jetzt eigentlich am liebsten nochmal das Wetter hören. Das war so schön. Dass der Tee selbst drüber nachdenkt, wieder zurück in den Kessel zöpfen.
Aber nur kurz.
Aber das finde ich sehr Tolkien-esk.
Ja.
Das könnte auch aus dem Hobbit sein, dieser Satz. Oh, sehr schön. Ja.
Ich stelle gerade mit Erschrecken fest, dass du ja erst relativ weit unten angefangen hast zu markieren.
Ja, weil ich den Eindruck habe, dass wir alles, was am Anfang gesagt wird, jetzt schon 300 Mal gehört haben in den letzten Briefen.
Ja, fangen wir aber trotzdem vielleicht mal der Reihe nach an, weil ich hatte nochmal eine Verständnisfrage.
Oha.
Also Tolkien, aber wir hatten gesagt, genau, das ist ein ganzer Brief. Ich glaube, das haben wir gar nicht gesagt am Eingang.
Stimmt, es gibt keine Auslassungen.
Nee, ja, noch Zusatzcontent eher von Tolkien mit in Form seiner Fußnote.
Ja.
Wie ja gerade schon erwähnt, geht Tolkien nochmal drauf ein, wie weit jetzt der Herr der Ringe ist. Er ist ja bei Kapitel 12 angekommen, hat es mehrfach abgeschrieben. Das hatten wir ja alles schon in der Zusammenfassung in der letzten Folge. Und jetzt steht hier im Deutschen, Zitat, auf über 300 Seiten, großes M, großes S, Zitat Ende.
Mhm.
Ich dachte erst, es wären vielleicht Manuskriptseiten.
Mhm.
Aber später im Text steht dann, Zitat, bis zu welchem Datum spätestens die fertigen MSS,
mhm.
Zitat Ende.
Ja, du lagst komplett richtig.
Okay.
Und zwar beides bezieht sich auf Manuskript. Und das eine ist halt Singular, MS, Manuskript. Oder im Englischen Manuscript. Und im Plural ist es halt MSS. Also Manuskriptseiten würde man im Deutschen ja sogar noch richtig abgekürzt haben. Aber im Englischen ist es auch MSS für Manuscripts, Plural. Oder
also
Manuskriptseiten.
Das Plural-S hinten dran ist das zweite S.
Das ist kein
oder?
Plural-S, sondern es kommt wirklich aus den wissenschaftlichen Abkürzungen. Also wenn du zum Beispiel sagen möchtest, ab Seite 300 folgend, dann hast du 300, also S.300F.
Oder folgend.
Oder folgend, genau, FF. Oder im Englischen hast du dann Pages, also P. abgekürzt, Page. Oder Pages, Plural, PP. abgekürzt. Und ich tue mal in die Shownotes noch eine Übersicht von der Uni Wien. Die haben das ganz toll gemacht. Das hat mir damals auch für meine Masterarbeit sehr geholfen. Mit den ganzen wissenschaftlichen Abkürzungen. Und da taucht das eben auch auf. MS oder Plural MSS für Manuskript oder Manuskripte.
Okay. Ich war dann halt einfach so irritiert, weil dann, ich hätte nicht Manuskript, also MS.
Ja.
Ich sage einfach Manuskript, Seite.
Ja. Im Deutschen geht sich das aus. Bei mir im Englischen steht das aber halt genauso. Deswegen mit dem Blick dann ins Original. Spätestens hätte man dann den Dings, dass es so nicht mehr passt. Genau. Aber da sind wir ja schon mittendrin im Thema, ne, mit den Manuskriptseiten.
Ja.
Weil das fand ich ziemlich witzig, dass er halt irgendwie er schreibt, also wie du gerade gesagt hattest, sagt er ja, wo er jetzt gerade ist und mit wie vielen Manuskriptseiten. Nämlich 300 Seiten in der Größe dieses Briefes, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er auf A4 geschrieben hat oder sowas in der Richtung, hat er 300 A4 Seiten und geht jetzt davon aus, dass er noch ungefähr 200 brauchen würde, um die Geschichte zum Ende zu bringen. Unabhängig davon, wo wir jetzt gerade inhaltlich in der Geschichte sind, wissen wir halt, dass das Gesamtkonvolut der Herr der Ringe mehr als 24 Kapitel hat.
Und vor allem auch mehr als 500 Seiten.
Genau. Und
wobei ich mir hier gerade einfach vorstelle, oder aufgeht, also 500 in der 4 Seiten.
Ja.
Jetzt bin ich natürlich Mathematiker, ich weiß, das funktioniert nicht ganz so sauber. Aber wenn ich das jetzt auf A5 runterbreche, wären das ja 1000 Seiten.
Mhm.
Und so weit entfernt ist das ja gar nicht.
Ja.
Von dem, was man heute sagt, so ein, ich weiß nicht, ob das ja doch müsste A5 sein, Seite, ich glaube, der Herr der Ringe sind 1600 Seiten, aber Anni guckt mit Sicherheit gerade eben nach.
Nein, ich wollte eigentlich gerade die Anzahl der Kapitel anschauen. Es ist ja trotzdem ein Unterschied, ob er halt, wie du sagtest, schon auf A4 schreibt oder ob er halt Buchseiten meint. Also auch das ist ja im Layout was komplett anderes. Ah, jetzt muss ich hier auch noch rechnen. Also, jedes der 6 Bücher, aus denen der Herr der Ringe besteht, fängt wieder bei Chapter 1 an. Logisch. Ne, dass man sagen kann, ich bin jetzt gerade in Kapitel 9, Buch 6. Und dann weiß ich, aha, es sind die grauen Antworten und wir nähern uns dem Ende. Aber ja, es sind auf jeden Fall mehr als 12 Kapitel. Und ich fand es halt einfach spannend, dass wir halt jetzt natürlich mit unserer Zukunftsbrille in die Vergangenheit schauen und sagen können, ach ja, wie nett, dass er dachte, dass er da in 200 Seiten irgendwie dann durch ist. Also ja, weniger als das, was er schon hat.
Aber ich habe gerade nachgeguckt, während du nachgeguckt hast. Die erste Single Volume Edition hat 1077 Seiten. Mhm. Wenn ich jetzt davon ausgehe, er schreibt wirklich auf A4, was ich nicht weiß, was man jetzt eigentlich recherchieren müsste, dann hat er ja bei den 500 Seiten, wenn wir jetzt einfach mal sagen, 500 A4 Seiten sind in etwa 900 A5 Seiten, vielleicht auch 1000 A5 Seiten, ist er ja eigentlich schon damit ziemlich nah dran. Wenn er es aber wirklich nur so auf A5 Größe schreibt, das wird mit Sicherheit jetzt Talanda oder so schon längst in den Chat geschrieben haben, während er das hier hört.
Grüße gehen raus.
Dann hat er ja nicht mal die Hälfte geschafft. Ja. Also darum ist es auch eigentlich immer wichtig oder interessant zu wissen.
Ja.
Weil 300 Seiten, also wenn er, wobei er sagt ja, stopp. Also nochmal zur Verdeutlichung, er hat ja 300 geschrieben und er meinte, er braucht noch 200.
Ja.
Und das käme dem ja, wie gesagt, er hat sie ja noch nicht die 500 geschrieben, aber das heißt, er wäre ja tatsächlich sehr nah. Darum kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das tatsächlich A4 Seiten sind, die er beschreibt.
Ja.
Weil dann läge er ja mit der, auch wenn er die Geschichte noch ein paar Mal umschreibt, ja doch mit dem Gesamtumfang.
Naja, also ich weiß nicht, ob wir da hier gerade Milchmädchenrechnungen aufmachen, weil er schreibt ja mit der Hand. Wenn du dann diese eine Manuskriptseite, also nur die Vorderseite A4 handgeschrieben abtippst, hast du ja weniger Fläche auf einem Papier, egal welcher Größe, wenn du es abgetippt hast, als per Hand.
Aber wir wissen doch, dass die 300 Seiten schon maschinengeschrieben sind.
Nee, glaube ich nicht, weil er schreibt hier, das müssen wir doch zitieren, Zitat, by the end of last term, the new story, The Lord of the Rings, had reached chapter 12 and had been rewritten several times, running to over 300 manuscript pages of the size of this paper and written generally as closely. Zitat Ende.
Zitat, Ende des letzten Semesters war die neue Geschichte, Der Herr der Ringe, bis Kapitel 12 gekommen und mehrfach abgeschrieben worden auf über 300 Seiten Manuskript. Im Format dieses Blattes und allgemein ebenso eng beschrieben. Zitat Ende.
Danke. Ich habe das halt so interpretiert mit diesem eng beschrieben, dass er es halt handschriftlich schreibt und weiter unten im Brief ist es ein bisschen Foreshadowing vielleicht oder Spoiler. Aber da fragt er dann eben, ob es nicht, oder überlegt laut gegenüber Charles Firth, ob es nicht dann auch weise wäre, das Ganze auch mal tippen zu lassen und ihm zu schicken.
In der Zwischenzeit habe ich auch einfach nochmal nachgeguckt, weil ich hatte bei der Interimsfolge mir abgespeichert, dass er es ja nochmal neu geschrieben hat. Und das habe für mich mit der Schreibmaschine gleichgesetzt. Mhm. Aber in meinen Notizen steht eindeutig, er ist einfach nur nochmal reingeschrieben. Da stand aber nicht Maschinen geschrieben, sondern reingeschrieben. Und dementsprechend auch mit den Sachen, die du jetzt gerade ja noch erwähnt hast, mit weiter im Brief hätte ich ja auch drauf kommen können. Also ja, es sind tatsächlich Manuskriptseiten händisch geschrieben, die natürlich größer sind als das, was man mit der Maschine schreibt. Und damit vergessen wir jetzt einfach die letzten 20 Minuten des Philosophierens über die Manuskriptseiten und die Milchmädchenrechnung und machen den Brief weiter.
Ganz kurze Erwähnung vielleicht noch bezüglich Kapitel, weil gerade auch schon mehrere Menschen wahrscheinlich am Tippen oder am Schreiben sind von Feedback. Also der Herr der Ringe umfasst insgesamt 62 Kapitel. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die 12, die Tolkien zum jetzigen Zeitpunkt geschrieben hat, sich nicht nochmal aufgeteilt haben oder es dabei größtenteils geblieben ist, was du ja auch in der Interimsfolge, glaube ich, schon mal so.
Müsste sich aber geändert haben. Hat das erste Buch, hattest du gerade nicht gesagt, das erste Buch hat 12 Seiten, 12 Kapitel?
Nee, Die Gefährten hat 22.
Okay.
Das erste Buch hat 12 Kapitel.
Ja, und geht bis?
Geht bis, ja, Kapitel 12.
Wie heißt es?
Ach so, warte. Geht bis Kapitel 12. Buch 1. Kapitel 12 ist Flight to the Ford. Also noch vor Bruchtal.
Dann passt das ja relativ genau.
Ja. Okay, aber dann haben wir, glaube ich, die Diskussion abgeschlossen, um mal im Brief voranzukommen. Wo bin ich jetzt?
Und dann würde ich einfach mal weitermachen.
Ja, gerne.
Und dann berichtet halt das, was wir auch schon alles hatten, dass er ja krank war, dass er Anfang Dezember nichts mehr tun konnte. Erwähnt er hier dann auch nochmal, dass sein Freund und Professor Eric Gordon ja verstorben ist, was ihn nicht nur mitgenommen hat, sondern ja auch, er sich auch um die Witwe mitgekümmert hat und gut zugeredet hat. Und das geht ja auch spurlos nicht an einem vorbei.
Mhm.
Unabhängig davon, dass er jetzt natürlich auch noch die Neuseeländer-Prüfungen komplett durchführen muss, was ihn aber, glaube ich, in seiner angespannten Situation ja auch für die Geldbörse
ja.
kostet halt alles Zeit und Energie.
Mhm.
Und ja, jetzt hat er sich auch Anfang Februar von seiner Grippe erholt und guckt jetzt halt eben, wie es bei ihm entsprechend weitergeht.
Ja, ich habe gerade noch mal ein bisschen geblättert, weil also ungefähr das, was wir jetzt zusammengefasst haben, hat er ja im letzten Brief, also vom Oktober 38, Stanley Unwin geschrieben. Nur war er da noch bis Kapitel 11 gekommen. Jetzt ist er schon mal bei Kapitel 12. Und davor der Brief, also Nummer 33 vom August 38, der ging an Firth und da schreibt er dann auch schon, dass er irgendwie unter Anstrengungen ist. Aber ich hatte jetzt gerade nochmal geguckt, weil ich dachte, dass er das da schon alles aufgezählt hätte, hat aber nicht. Also er berichtet jetzt Firth sozusagen neu, was der wahrscheinlich noch nicht weiß, falls Unwin ihm das nicht weitergegeben hat.
Und es ist ja auch nicht nur das eine Kapitel, das jetzt mehr, sondern er hat ja komplett umgeschrieben. Also es ist
genau.
zwar ein Kapitel mehr, aber er hat ja Kapitel vorgeschoben. Er hat die über Hobbits schon mal geschrieben und so weiter und so fort. Also er hat ja ein bisschen ausdifferenziert. Und dann gibt es halt etwas, was ich finde, was für den Kontext auch wichtig ist, dass du nicht angestrichen hast, was ich aber gerne zitieren würde.
Ja.
Und ich fange dieses Mal einfach an mit dem Deutschen.
Okay, schau ich mal, wo du bist.
Da, wo ich gerade aufgehört habe. Zitat: Ich bin jetzt auf dem Gipfelpunkt der finanziellen Belastung durch Bildungsausgaben mit einem zweiten Sohn, der auf eine Universität drängt, und dem Jüngsten, der nach einem Jahr unter Herzspezialisten nun auf eine Schule gehen will. Und ich bin genötigt, Prüfungen und Vorträge und was nicht noch alles zu machen. Zitat Ende.
Danke, ich glaube, ich habe es gefunden. Im englischen Original, Zitat: I am at the peak of my educational financial stress, with a second son clamoring for a university and the youngest wanting to go to school after a year under heart specialists. And I'm obliged to do exams and lectures and whatnot. Zitat Ende.
Also natürlich ist das eine Belastung, jetzt auch die Neuseeländer-Prüfung, wie es im Deutschen heißt, sich darum zu kümmern und zu machen. Aber es bringt halt auch einfach Geld in die Kasse. Und hier sieht man halt einfach mal, wie klamm Tolkien ist oder was auch die Bildungskosten sind, dass er halt sich genötigt sieht mit drei Jungs, die jetzt Schule und Uni vor sich haben. Wie es mit Priska aussieht, weiß ich gerade nicht.
Ja.
Aber dass er es auch dann sagt, also im nächsten Satz geht es dann ja weiter, möchten sie sich vielleicht irgendwie über Herr Glück oder Farmer Giles. So ein bisschen, ne, ich brauche so nach dem Motto, wir hätten da noch Sachen, die wären schneller, ließen sich schneller zu Geld machen.
Ja.
Für ihn auch.
Sind schon fertig, liegen vor, ne?
Ja.
Ja, definitiv. Ja, und ich denke auch, so Herzspezialisten und sowas, das wird ja auch Geld kosten. Also ich glaube, es sind nicht nur die Bildungskosten, ne, sondern so die Gesamtsituation ist, glaube ich, echt ziemlich angespannt. So.
Aber ich fand diesen Absatz halt eben dahingehend wichtig, weil wir jetzt auch wissen, wie es Christopher Tolkien geht.
Ja.
Dass er jetzt nach einem Jahr unter Herzspezialisten jetzt halt sich fit genug fühlt oder gerne zumindest auch eine reguläre Schule besuchen möchte.
Mm.
Und ja, deshalb dachte ich, nehmen wir das einfach mal mit.
Ja, und das halt aus so einem Halbsatz, ne? Oder hier ist es sogar in Klammern. Also, dass man halt so aus Tolkiens Leben in diesem Brief halt auch Sachen mit rauszieht, die gar nicht dezidiert erwähnt sind, sondern halt eben so im Nebensatz mit auftauchen. Das fand ich hier auch ganz spannend. Ja, und es erschließt ja dann diesen Absatz, also nach der Frage nach Herr Glück und Bauer Giles, mit dem Hinweis oder weiß ich nicht, wie ich das sagen soll, dass er ja da die Manuskripte ja schon im September und Oktober ja bekommen hat, also Firth von Tolkien. So nach dem Motto, melde dich doch jetzt endlich mal, wir haben Februar, was sagst du denn jetzt dazu? Ist das was oder ist das nichts? Also es kam ja auch so von dieser finanziellen Dringlichkeit abgesehen auch noch so ein, mir kam es so ein bisschen höflich genervt vor. So, du könntest da mal was dazu sagen, es ist jetzt wirklich genug Zeit vergangen.
Ich glaube nicht, dass Tolkien dieses Fass aufmacht, der selbst elendig lange braucht zum Antworten. Ich glaube, das ist eher wirklich so dem Finanzdruck geschuldet.
Ja, okay.
So, ich hatte ihm noch die Sachen geschickt, oder?
Ja. Gut, hast du zu dem ersten Teil des Briefes noch irgendwas?
Nein.
Gut. Im nächsten Teil geht's dann mit etwas weiter, was wir auch schon in den letzten ein, zwei Briefen hatten, nämlich dass der Herr der Ringe an sich für Tolkien irgendwie besser zu sein scheint oder in seinen Augen besser ist als der Hobbit. Aber das ist vielleicht ja vielleicht nicht so gut als Nachfolge oder als, wie sagt man, Sequel.
Fortsetzung?
Fortsetzung, danke, zum Hobbit geeignet sein könnte, weil es eben viel erwachsener ist. Aber auch die Leserschaft vom Hobbit ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Also keine 2 Jahre später, aber okay, bis es dann rauskommt, ne? Vielleicht meint er das.
Ja, wobei, Tolkien geht ja immer noch davon aus, dass es in diesem Jahr, also 39,
ja, stimmt.
Es sind ja nur noch 200 Seiten, die er schreiben muss.
Ja, ja. Und 300 hat er ja schon. Also das meiste ist ja schon.
Richtig.
Ist ja schon geschrieben. Da wird ja wohl nichts mehr passieren.
Ja, wobei ich das halt ein bisschen einen Trugschluss finde, weil, also ich meine, ich verstehe, wo es hergeht. Ich denke mir bei solchen Sachen auch immer, und auch wir hatten die Diskussion mit dem Einschub in der letzten Folge.
Ja.
Die Leute, klar, die damals den Hobbit gelesen haben und jetzt sind sie jetzt natürlich gewachsen.
Mhm.
Aber wenn ihr jetzt beide Werke draußen sind und jemand Neues fängt mit dem Hobbit an,
ja,
der braucht ja nicht auch 17 Jahre,
ja,
bis er mit dem Hobbit durch ist und 17 Jahre älter ist. Sondern der liest dann ja schon den Hobbit und sagt dann vielleicht, oh, jetzt möchte ich aber gerne den Herrn der Ringe lesen. Sind wir ja auch, ne, betrachtet aus der Jetztzeit, dass es halt einfach auch textlich komplett anders geworden ist.
Ja. Also ich habe damals erst den Herrn der Ringe und dann den Hobbit gelesen, weil ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, dass es den Hobbit überhaupt gibt. Na, also das passiert ja auch. Es soll ja auch Menschen geben, die fangen an mit dem Silmarillion im, ja, zartem Alter.
Soll es alles geben.
Gut, den nächsten Part würde ich gerne zitieren und zwar bis zum Sternchen. Und dann würde ich gerne Tolkiens Fußnote mit zitieren. Also bis Sternchen und dann die Fußnote.
Das habe ich deiner Einzeichnung auch so entnommen.
Sehr gut. Ich habe es bei mir nämlich mit Einsen und Zweien und was nicht alles und es ist ein bisschen verwirrend inzwischen. Zitat: The readers, young and old, who clamored for more about the necromancer, are to blame, for the necromancer is not child's play. Jetzt kommt der Einschub. Still, there are more hobbits, far more of them, and about them, in the new story. Gollum reappears, and Gandalf is to the fore. Dwarves come in. And though there is no dragon, so far, there is going to be a giant, and the new and very alarming ring wraiths are a feature. There ought to be things that people who like the old mixture will find to have a similar taste. Zitat Ende.
Zitat: Die jungen und alten Leser, die darauf gedrängt haben, mehr über den Nekromanten zu erfahren, sind selbst schuld, denn der Endpunkt ist kein Kinderspiel. Fußnote: Immerhin kommen in der neuen Geschichte wieder die Hobbits vor. Viel mehr Hobbits als in der alten. Und es steht auch mehr über sie drin. Gollum taucht wieder auf, Gandalf spielt eine große Rolle, Zwerge sind auch dabei. Einen Drachen gibt es zwar nicht, bis jetzt, aber dafür kommt noch ein Riese. Und die neuen und sehr bedrohlichen Ringgeister sind auch eine Attraktion. Das sollte schon etwas sein, woran Leute, denen die alte Mischung gefallen hat, wieder einen ähnlichen Geschmack finden. Zitat Ende.
Ich hätte das übrigens gerne auf einem T-Shirt, dass die Very Alarming, ich weiß gar nicht mehr gerade, wie es im Deutschen war.
Die Ringgeister sind eine Attraktion?
Ja, aber die sehr beunruhigenden Ringgeister oder so ähnlich.
Bedrohlichen.
Bedrohlichen. Die sehr bedrohlichen Ringgeister sind eine Attraktion. Das klingt halt wie so ein Jahrmarkt oder so. Was meinst du, wer ist mit Riese gemeint?
Das ist eine gute Frage im Herrn der Ringe. Die Mumakil können es ja nicht sein, das sind ja Elefanten.
Die sind zwar riesig, aber ich würde sie jetzt nicht als Riese beschreiben.
Beorn taucht nicht auf, sondern wird ja nur erwähnt. Vielleicht hat er zu dem Zeitpunkt Beorns Sohn.
Ja.
Das wäre ja noch so eine riesenhafte Gestalt.
Ja. Ich war irgendwie dann, als ich mir darüber jetzt länger Gedanken gemacht habe, bin ich irgendwann bei Baumbart und den Ents gelandet. Die sind ja auch sehr riesig, aber es sind ja keine Riesen. Und ich weiß auch nicht, ob der die in Kapitel 12, also zu dem Zeitpunkt, überhaupt schon kennt, wie er selber immer sagt.
Ja, ich bin mir gerade auch nicht sicher. Es verschwimmt gerade alles ein wenig in meinem Kopf, ob er nicht auch schon was geschrieben hat, halt eben über Beorns Sohn, dass das Erzige, ich meine, das was gelesen zu haben, aber ich habe so viel Tolkien-Sekundarliteratur gelesen,
ja,
in den letzten Monaten, dass es halt echt gerade schwierig ist, in meinem Kopf die Sachen zu fassen, aber hat er nicht in einem der Briefe geschrieben, dass es halt auch Beorn zwar nicht direkt, aber dass sein Sohn Bestand war, oder habe ich das jetzt komplett woanders?
Also aus den Briefen wüsste ich es jetzt ad hoc nicht, zumindest nicht aus dem, was wir bislang besprochen haben.
Und er ist ja auch noch eigentlich noch gar nicht in Bruchtal.
Ja.
Aber irgendwie habe ich das in meinem Kopf. Vielleicht weiß es ja der Discord,
ja,
die Community, dann schreibt es gerne mal rein. Ich meine, wir hätten es irgendwo in einer Zusammenfassung oder so gesagt, dass halt eben Beorns Nachfahre irgendwie zumindest im Elronds Rat erwähnt wird, aber ich bin mir halt nicht sicher.
Ja, ich gerade auch nicht. Und durch diesen Bruch jetzt irgendwie mit, ich sag mal, knapp 2 Wochen Tolkien-Tage, merke ich auch, dass es gerade ein bisschen schwierig ist, wieder da weiterzumachen, wo wir aufgehört haben.
Wir müssen schneller produzieren.
Ja.
Wöchentlich.
Nein. Ich war dann kurz bei den Steinriesen.
Ich hab gerade Hexe schreien an.
Ja! Lukas vielleicht auch. Ja, ganz liebe Grüße. Ich war kurz dann bei den Steinriesen, aber die tauchen ja im Hobbit auf.
Ja.
Also ob er da vielleicht sich überlegt hatte, dass da jemand dann auftauchen könnte. Also
wir müssen nochmal nach Milwaukee, wir müssen nochmal die Original.
Ja, unbedingt. Das wäre so cool, da einfach jetzt reinschauen zu können, was da bislang schon drin steht. Naja, jedenfalls aktuell können wir leider nur spekulieren oder noch mehr Fachliteratur zum Thema lesen. Die History of Middle-Earth, die steht auch irgendwie anklagend hinter mir im Regal. Aber
du hast ja gekonnt den Rücken zugewandt.
Genau. Also das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Was ich sehr schön fand, also ich mag, deswegen hatte ich das auch als Zitat rausgesucht, ich mag diesen Absatz einfach so gerne, weil halt auch dieses, ne, die Leser sind selbst schuld, wenn sie sich mehr über den Nekromanten wünschen. Jetzt haben sie den Salat.
Ganz kurz, ist der Nekromant bei dir auch mit Endpunkt abgekürzt?
Ja.
Okay. Aber auch das ist ja immer mal wieder faszinierend, weil wir interpretieren ja Sachen anders beim Vorlesen.
Ne,
darum dachte ich, wollte ich einfach mal kurz fragen, also bei dir steht auch Endpunkt.
Und More About the Necromancer ist als wie ein Zitat gekennzeichnet.
Ja, bei mir auch.
Also da scheint es Feedback gegeben zu haben. Und darauf geht er jetzt ein. Das fand ich halt einfach so nett formuliert. Auch dieses, es gibt keine Drachen bis jetzt. So nach dem Motto, wer weiß, was noch passiert, wem ich noch begegne beim Schreiben. Gut, hast du noch was zum Zitat?
Nö.
Ich fand nämlich den nächsten Satz, der dann folgt nach der Fußnote, zurück im Fließtext, im Brief, fand ich auch sehr spannend, weil wir ja immer überlegt hatten, wenn die Kinder erwähnt werden,
ja,
welche seiner 4 Kinder genau gemeint sein können.
Ja.
Und John immer so ein bisschen als Ältesten, der ja auch nicht mehr zu Hause wohnt schon lange, immer so ein bisschen ausgeklammert hatten. Und jetzt bestätigt Tolkien aber, dass sein ältester Sohn, schreibt er ja, sehr enthusiastisch ist über die Geschichte. Das heißt, John kriegt das sehr wohl mit und hat auch eine Meinung dazu.
Was mir gerade eingefallen ist, bist du ein Fließtextunterbrecher und Fußnotenleser oder lest du einfach die Seiten durch und guckst nachher, was die Fußnoten waren?
Beim Lesen selber?
Ja.
Ich gucke immer in die Fußnote in dem Moment, wo sie auftaucht.
Okay, also unterbrichst den normalen Lesefluss.
Ja, und du?
Keine Ahnung. Ich glaube, ich ignoriere sie mal. Wenn es wichtig gewesen wäre, hätte es in den Text schreiben sollen.
Also hier finde ich es schon sehr wichtig.
Ja, also ich meine, aber das ist so, Fußnoten sind für mich eine Ergänzung.
Ja.
Ich finde, der Text muss auch ohne Fußnoten funktionieren. Und es ist eine nette, ich heißt ja nicht, dass ich es nicht lese.
Mhm.
Aber wenn ich, je nachdem, ich meine, in Romanen und so sind ja Fußnoten noch eher selten.
Ja. Also ich habe jetzt auch gemerkt, ich lese ja aktuell in dem Buch über Geoffrey Smith, das jetzt rausgekommen ist, Tolkiens TCBS-Freund. Und da sind auch halt, wie sich das gehört, in den verschiedenen Artikeln halt Fußnoten.
Ganz kurz, das muss man dazu sagen, für die es nicht wissen. Das sind aber auch wissenschaftliche Artikel.
Genau. So, ne, wie sich das gehört, sind da Fußnoten drin. Und die meisten Fußnoten sind dann halt Quellenangaben. Ne? Und dann habe ich halt jetzt gerade auch wieder gemerkt beim Lesen, ich lese das halt, dann kommt irgendwie eine 5. Dann merke ich mir im Prinzip, wo ich bin im Fließtext, guck schnell runter. Aha, Quellenangabe passt schon. Wenn das für mich irgendwann mal wichtig wird, weiß ich, da ist eine Quellenangabe dazu. Manchmal möchte ich dann in dem Moment auch wissen, so, wo will er das jetzt oder sie hergehabt haben? Dann schaue ich schon, aha, Biography, okay, schaue ich dann mal. Aber da habe ich festgestellt, das geht so wie bei mir Untertitel, das geht so rauf und runter, so nebenher. Also das nehme ich nicht bewusst wahr, sondern mache das gleich so, okay, check, Quellenangabe. Aber wenn dann noch was dazu steht, als Zusatzinfo, dann lese ich erst da die Fußnote, bevor ich im Fließtext weitermache.
Ja. Gut, dann machen wir es mal im Fließtext weiter.
da machen wir jetzt im Fließtext weiter. Genau, John hatten wir ja schon. Was mich gerade kurz nochmal, wo
und,
wir sind.
Ja, er hofft natürlich, dass es nicht nur seinem Sohn gefällt, sondern er natürlich dann auch beim Verleger und beim Verlag entsprechend gut ankommt.
Wäre halt auch wichtig, einfach zu wissen, ob der Verlag das jetzt gut findet oder nicht. Ne?
Ja, und darum fragt er ja, ob das Ganze, was sie bisher jetzt vorhaben, gut befunden haben, beziehungsweise wenn sie es gut befunden haben, brauchen sie nichts zu befürchten.
Mhm.
Und trotzdem stellt er dann am Ende des folgenden Satzes dann noch die Aussage so, vielleicht wäre es ja doch sinnvoll, in das, was ich jetzt doch nochmal überarbeitet habe, ihn einfach nochmal zukommen zu lassen.
Mhm.
Damit sie sich nochmal einen Blick verschaffen können über die aktuelle Situation.
Genau, und das ist der Satz, in dem eben drin steht, dass es getippt werden sollte, damit sie es dann sehen können. Nach dem Motto, damit ihr meine Sauklaue nicht lesen müsst oder so. Gut, und dann haben wir auch schon das nächste Zitat. Ich mache wie immer als erstes in Englisch, nachdem wir es ja am Anfang schon umgedreht hatten.
Du kannst gar nicht mehr sagen, wie immer.
Warum?
Weil wir es häufiger haben, dass wir auch mal mit dem Deutschen anfangen. Das heißt, wie immer, Englisch stimmt nicht mehr.
Okay, wie meistens?
Wie wenn du etwas vorbereitet hast.
Wie geplant? Weil als wir den Podcast angefangen haben, haben wir gesagt, dass wir immer erst das Englische und dann das Deutsche zitieren werden.
Ja, aber du überspringst manchmal schöne Passagen und dann lese ich sie auf Deutsch vor.
Ich finde das auch sehr gut, weil man will ja auch nichts verpassen. Okay, soll ich dann anfangen oder möchtest du? Gut. Zitat. I shall certainly finish it eventually, whatever you think of it. But if it did not seem to be what you want to follow the Hobbit, there would be no desperate pressure. The writing of The Lord of the Rings is laborious, because I have been doing it as well as I know how, and considering every word. The story, too, has, I fondly imagine, some significance. Zitat Ende.
Ja, und ich bin einfach absolut fasziniert in diesem Absatz,
mhm.
wie er halt einfach an seiner Geschichte festhält.
Schon, oder?
Ja.
Ja. Magst du es eben auf Deutsch?
Achso, soll ich da auch noch auf
Ja,
Deutsch?
Bitte. Dachtest du etwa?
Zitat. Ich werde es auf jeden Fall irgendwann zu Ende bringen, gleichgültig, was Sie davon halten. Sollte es aber so scheinen, als wenn es nicht das ist, was Sie im Anschluss an den Hobbit möchten, so wäre es nicht mehr so furchtbar dringend. Das Schreiben am Herrn der Ringe ist mühsam, weil ich es so gut gemacht habe, wie ich nur kann, und mir jedes Wort überlegt habe. Auch die Geschichte hat, wie ich gerne glauben möchte, einiges zu bedeuten. Zitat Ende.
Ist das nicht schön?
Ja.
Also ich finde es so toll, weil er gerade der Herr der Ringe ja von so, so, so vielen Menschen auseinandergenommen wird im besten Sinne, ne? Ob das jetzt auf wissenschaftlicher Ebene ist oder nicht.
Ich würde gerne da ganz kurz, wir werden jetzt auch, wenn wir zu Meta werden dann, ich würde das aber im besten Sinne gerne streichen.
Okay.
Weil wir sind ja gerade in einer Situation, wo Tolkiens Stimmt. Werken halt eben nicht nur im besten Sinne zerlegt wird.
Ja, ja. Ich meinte jetzt eher, dass zerlegt werden auch im positiven Sinne. So kann man es vielleicht sagen, weil etwas zerlegen ist ja an sich schon negativ. Aber ja, du hast völlig recht. Aber wenn es halt nicht von Bedeutung wäre, würde sich halt niemand die Mühe machen,
ja.
sich dieses Werk vorzunehmen. Darauf wollte ich, glaube ich, hinaus. Dass Tolkien halt hier schon erkennt, dass es ein bedeutsames Werk sein könnte. Das ist
zumindest für ihn.
Ja. Also das fand ich halt irgendwie schön auch, dass man merkt, so wie viel Mühe da halt auch seinerseits drin steckt, ne, dass er wirklich jedes einzelne Wort, wie er hier sagt, unter die Lupe nimmt, dass er es aber halt auch jetzt unabhängig vom Verlag auf jeden Fall fertigstellen möchte. Und ich dachte mir dann halt nur so ganz kurz, ja, was wäre gewesen, wenn sie das an dem Punkt abgelehnt oder als nicht fortsetzungswürdig oder wie auch immer befunden hätten, wäre es dann liegen geblieben bis in alle Ewigkeiten?
Das glaube ich bei dem Werk tatsächlich nicht. Also ja, er hat zwar immer noch am Silmarillion gearbeitet oder eher ist das eine ursprüngliche Geschichte, die er eigentlich haben möchte, aber ich glaube, wenn er das so schreibt, ist es halt zum einen natürlich auch nochmal ein Hinweis für den Verlag. Ich glaube an diese Geschichte, egal was ihr tut.
Mhm, stimmt.
Und ich weiß, dass Tolkien natürlich gerne mal sarkastisch unterwegs ist und auch so, dass man es vielleicht nicht direkt, wenn man ihn nicht gut genug kennt, erkennt, dass es Sarkasmus ist. Das würde ich an dieser Stelle aber aus dem Bauch raus verneinen, dass das sarkastisch gemeint ist. Ich glaube aber, er hätte sich halt viel Druck rausgenommen und ich glaube, es würde im Endeffekt noch weniger vom Silmarillion existieren.
Mhm.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er mit dem Herrn der Ringe auch weitergemacht hätte.
Ja.
Aber halt eben dann nicht über 17 Jahre, wobei man natürlich, wir shakern ja immer mit dem Zeitraum hin und her. Bin auch gerade gar nicht sicher, ob das jetzt die 17 Jahre waren oder 15 Jahre.
Also bis zur Veröffentlichung sind 17 Jahre.
Da liegt ja nicht nur daran, dass er schreibt oder nicht schreibt. Da gibt es ja noch ganz viele andere.
Ja.
Zweiter Weltkrieg kommt dazwischen. Mhm. Er versucht noch irgendwie das Silmarillion mit zu verhökern. Dann überlegt er, alles zu einem anderen Verlag zu bringen.
Ja.
Und wie gesagt, das sind ja nicht nur 17 Jahre Schreibarbeit.
Mhm. Ja.
Ja. Die Frage wäre dann halt nur, ob sie mal veröffentlicht hätte.
In welcher Form meinst du? Nee. Oder?
Also wenn HarperCollins, wollte ich gerade sagen, Alan Dan Unwin gesagt hätte, nein, wir veröffentlichen das nicht, er schreibt die Geschichte trotzdem weiter.
Mhm.
Ob sein Name groß genug geworden wäre mit den anderen Geschichten, dass jemand gesagt hat, okay, so ein Buch, weil heute würde der Herr der Ringe definitiv abgelehnt werden.
Oder zumindest in der Form. Es würde sehr viel umgeschrieben werden, ja.
Also es gibt einen Lektor, den ich jetzt nicht offiziell zitieren kann.
Ja.
Der gesagt hätte, wenn es heute auf seinem Tisch käme, würde man es ablehnen.
Ja.
Weil es zu komplex ist, zu viel, zu wenig weibliche Personen, zu wenig Interaktion untereinander, zu diffus geschrieben in unterschiedlichen Richtungen. Das ist das, was die Verlage, ich sage nicht, dass das ein schlechtes Buch ist, sondern das, was die Verlage gerade in der Form nicht suchen.
Ja.
Wobei dann kommt auf der anderen Seite natürlich auch George R. R. Martin.
Mhm.
Vielleicht war da einfach nur genug Sex, Drugs und Rock'n'Roll.
Ich glaube, also ich sehe das größte Problem tatsächlich in der Erzählstruktur, was ja Brian Sibley mit der BBC-Adaption, mit dem Hörspiel ja schon aufgebrochen hatte und dann auch von Peter Jackson übernommen wird, dass du halt mal in diesen Handlungsstrang reinschaust und mal da rein und halt nicht ein gesamtes Buch, nur Frodo, Sam und Gollum in der Misere irgendwie lesen musst, bis du dann halt nach etlichen Kapiteln halt endlich wieder weißt, wo es jetzt mit Aragorn weitergeht oder ne, so.
War ja auch gut umgesetzt von Peter Jackson.
Ja.
Dass man da auch immer mal wieder gehoppt ist.
Ja, wie gesagt, geht zurück auf Brian Sibley. Möchte ich nur noch mal erwähnt haben.
Geht zurück auf Tolkiens Briefe.
Ja, finde ich gut. Okay. Ja, dann erwähnt er eigentlich nach dem Zitat, geht es ja im Prinzip wieder fast schon zurück zu Farmer Giles. Also, dass er sagt, ja, ne, hier hätte ich mehr Zeit oder mehr Freizeit, dann würde
nee,
das...
Nee, das sagt er nicht.
Mhm.
Er sagt, in seiner freien Zeit wäre es leichter,
ja,
an den zu arbeiten,
ja,
als am Herrn der Ringe, weil er einfach größer und komplexer ist. Aber er hat nicht mehr freie Zeit, wenn er am Bauer Giles arbeitet.
Ja, danke, das stimmt. Und er würde aber trotzdem lieber die lange Geschichte zu Ende bringen, damit sie nicht kalt wird. Also so ist es hier jetzt lose von mir übersetzt.
Genau, das heißt wirklich kalt werden lassen, hat Krieg es übersetzt.
Sehr schön. Gut, dann wird er nochmal sehr konkret, also bittet Firth nochmal zu sagen, was er denn jetzt denkt darüber, dass er vielleicht einen Teil der Osterferien dazu nutzen könnte, aber eben nicht alles.
Und für die Zahlenfreude unter uns jetzt natürlich nicht wissen, wann war denn Ostern 1939? Von Mitte März bis circa Mitte April.
Oh wow.
Also nicht irgendwie jetzt, das hängt auch mal mit Mond und so zusammen, wann jetzt Ostern genau ist. Das merken wir ja immer an den Tolkien-Tagen, je nachdem, wie früh oder spät die dann im Jahr sind, wie viel Zeit zwischen Tolkien-Tage und Ting ist. Aber 39 begann das Trinity-Term, also das Sommersemester, am 23. April.
Mhm.
Und das Hillary-Term endete am 18. März.
Mhm.
Und das sind dann im Prinzip sozusagen Tolkiens Osterferien
weitergefasst. Sehr, sehr cool.
Und da wissen wir, also wir reden hier von so, in anderthalb, zwei Monate könnte ich mich dran setzen.
Ja, richtig gut. Vielen Dank. Genau, er wird sehr viel zu tun haben, aber auch in den Osterferien. Nämlich ein paar Papers, die er irgendwie zu Prüfungssachen, die er zu tun hat.
Zu beurteilen, zu
bewerten.
Zu
beurteilen, zu korrigieren. Ja.
Zu benoten.
Also. Danke. Ja, ich war im Kopf schon, oh, jetzt kommt das nächste Zitat und war schon ganz aufgeregt und habe irgendwie nicht mehr dran gedacht, meinen Satz zu vervollständigen.
Dann ich zitiere jetzt.
Ich würde nämlich
bevor
jetzt. Bevor es kalt wird.
Ja.
Okay. Zitat. And some work in preparation for a possible national emergency, which will take a week out. I have to go to Scotland either in March or April. It is conceivable I could finish by June. And the manuscripts would be final no knocking page proofs about. Zitat Ende.
Zitat. Und dann habe ich etwas mit Vorbereitung für einen möglichen nationalen Notstand zu tun, was etwa eine Woche Abwesenheit erfordern wird. Entweder im März oder im April muss ich nach Schottland. Es ist denkbar, dass ich bis Juni fertig werden könnte. Und die Manuskriptseiten wären endgültig, kein Aufruf mehr im Seitenumbruch. Zitat Ende. Jetzt sind wir hier natürlich, haben wir nochmal eine Fußnote. Ja. Eine Carpenter-Fußnote, auf die wir gleich eingehen. Und ich finde den letzten, ich will gerne mal mit dem letzten Satz anfangen.
Ja.
Weil das ist also am schnellsten, bevor wir jetzt gleich die La Bombe.
Ja.
Wobei, wer die Interimsfolge gehört hat, weiß ja eigentlich eh schon Bescheid. Ich finde es halt faszinierend, dass er sagt halt, und das haben wir beim Hobbit festgestellt, dass es ja sehr wichtig ist, dass die Worte passen, dass, wenn ich nicht ein Wort einfüge, nicht ich irgendwie drei Seiten neu setzen muss, weil überall noch ein Wort dann auf die nächste Seite rutscht. Und das halt hier eben sagt, dass die Manuskriptseiten wären endgültig, also so final fertig. Das ist, ja, ich finde es ein bisschen mühselig zu verstehen. Zitat, kein Aufruhr mehr im Seitenumbruch. Zitat Ende.
Ich finde das auch interessant übersetzt im Deutschen mit dem Aufruhr. Und im Englischen heißt es ja, Zitat, no knocking page proofs about. Zitat Ende. Also ich hätte das jetzt eher so mit rumschubsen oder sowas vielleicht übersetzt. Und ich glaube, es ist so, ich weiß nicht, wie du das interpretierst. Ich lese da so diesen Hobbit-Austausch zwischen Firth und Tolkien da auch heraus. Wie viel Korrespondenz da ja draufgegangen ist.
Ich lese da eher drauf, ich habe die letzten 3 Monate nichts anderes getan, als die Geschichte permanent umgeschrieben.
Ah, auch gut, ja.
Also wahrscheinlich wird es irgendwo dazwischen sein. Schreibt mal in den Discord, seid ihr Team Anni oder Team Tobias? Bei der Sache, also ich hätte eher gesagt so, ich habe das ja jetzt so häufig umgeschrieben. Also ich mache es dann noch einmal, weil ich meine, dass nochmal Rechtschreibfehler auftauchen. Oder dass man feststellt, dieser Satz funktioniert nicht. Und dass man dann ja auch im finalen Satz ja dann doch mal, aber bis zum finalen Satz dauert es ja eh nochmal. Aber ich finde, das ist eigentlich eher so dieses so, die Geschichte steht, jetzt machen wir noch Rechtschreibung und Grammatik.
Okay.
Und nicht mehr, wir schubsen hin und her.
Ja. Und ich habe das so gelesen, also Juni ist haltbar von meiner Seite aus. Ich könnte bis dahin fertig werden. Aber wenn ihr jetzt von Verlags- und Satzseite da nochmal anfangt, wenn irgendwas eingeschoben werden muss oder ich noch irgendwas finde und dann müssen wir wieder diese ganzen Seitenumbrüche neu machen, dann ist Juni halt utopisch, weil dann braucht es eh länger. Also so habe ich das rausgelesen, rein auf dieses Arbeitspensum, was da halt noch so als unbekannte Formel vielleicht im Hintergrund noch mitschwebt. Das war's mit dem Brief.
Nein, du wolltest ja jetzt mit dem ersten Teil des Zitats.
Wir können ja, wenn wir jetzt eh schon von hinten angefangen haben, dann lass uns doch noch kurz Schottland aufdröseln.
Ja.
Schottland hat nämlich nichts mit der National Emergency, die eventuell...
Nationaler Notstand.
Mit dem nationalen Notstand, danke. Der gegebenenfalls eintreffen könnte oder eintreten könnte zu tun, sondern Schottland, März oder April, bezieht sich auf die Andrew Lang Lecture, die er in St. Andrews in der Uni in Schottland geben wird. Und zwar wird das, was wir heute als On Fairy Stories kennen. Das hattest du ja auch in der historischen Einordnung, die wir jetzt schon vorweggenommen haben mit der Interimsfolge, weil es sonst zu lang geworden wäre, hattest du das ja auch alles schon erwähnt. Aber das Datum, inzwischen kennen wir das ja, ist, es wird der 8. März 39 sein, an dem man dann in St. Andrews ist und da On Fairy Stories vorträgt. Genau, also darauf bezieht sich Schottland und auch den, was war es jetzt, nationaler Notstand?
Ja,
ist übersetzt. Das hattest du ja im Prinzip auch schon in der Interimsfolge erwähnt. Also können wir es ja an der Stelle einfach geflissentlich so stehen lassen.
Genau.
Na, können wir wahrscheinlich nicht.
Nein, Moment, wir können schon. Du möchtest nicht.
Nein, also ich finde, nicht nein, sondern ja, gebe ich dir recht. Ich finde, auch wenn wir eine historische Einordnung, wie es ja meistens der Fall ist, in der Folge selber drin haben, dann nehmen wir ja manchmal nicht alles vorweg, was in der historischen Einordnung noch kommt. Aber wir gehen ja im Brief, in der Analyse schon auf die Sachen ein, was da jetzt erwähnt wird oder was damit gemeint ist. Und das mindestens das müssen wir ja schon machen. Genau, also der gegebenenfalls mögliche nationale Notstand wäre halt der Kriegsausbruch, der Kriegszustand. Und da wird Tolkien hier in Vorbereitung, wie er es ja nennt, eine Woche rausgenommen aus seinem ganzen Alltag und seinen Aktionen und seinem Sach, was er hier andeutet, weswegen er dann eben nicht verfügbar sein wird. Und was er dann da tun wird oder wo er hingeschickt worden ist, ist dann eben das kryptografische Department, wie sagt man auf Deutsch?
Foreign Office ist es im Englischen.
Ja.
Nachrichtendienst halt.
Ja, genau.
So gut. Nachrichtendienst halt, hätte ich gesagt. Ja,
das klingt gut. Genau, und man geht davon aus, dass es damit zusammenhängt, dass Tolkien halt A, Sprachwissenschaftler ist und sich halt gut mit Sprachen.
Streich das, man geht davon aus. Ich hatte ja dargelegt, auch aus der Korrespondenz, dass er eben wegen seiner Deutschkenntnisse, wegen seiner Sprachen, also wie heißt das, Norwegen, Island und sozusagen, skandinavischen Sprachen, wurde er halt eben vorgeschlagen von jemand, der sich schon im Ersten Weltkrieg auch damit auseinandergesetzt hat.
Mhm.
Und darum tauchte Tolkiens Name überhaupt auf der Liste auf.
Ja, und er war halt im Ersten Weltkrieg Fernmeldeoffizier, also war auch für Kommunikation und Codierung und so zuständig. Und insofern, vielleicht müsste er jetzt sein Morse- und Flaggenalphabet nochmal auffrischen, aber ich glaube, im Großen und Ganzen kennt er das Ganze halt in der Form schon. Aber möchtest du dazu gerne noch was sagen aus deinen
Also ich glaube, ich würde mich jetzt ja nur wiederholen.
Ja.
Ich glaube aber, du hattest noch was mitgenommen.
Ja, und zwar hatten wir das letztes Mal, also in der letzten Folge in der historischen Einordnung, hatten wir das extra rausgelassen, als es um hier Bletchley Park und diese ganze Geschichte ging. Und ich merke aber, dass ich es nicht unerwähnt lassen kann, auch wenn es absolut keine Empfehlung meinerseits ist. Ganz, ganz großer Disclaimer, keine Empfehlung. Es gibt
jetzt nicht im Online-Shop erhältlich.
Nein, never ever. Es gibt ein sehr dickes Buch.
Jetzt ist aber natürlich die große Frage. Ich möchte dich nicht möchtest du das lieber in die historische Einordnung packen? Weil wir haben noch einen Satz, auf den ich gerne in den Brief eingehen möchte.
Ja, lass uns den Brief fertig machen.
Und dann könnten wir den Brief nämlich fertig machen.
Das ist gut.
Dann hättest auch du noch was zur historischen Einordnung.
Sehr gut.
Ich habe ja auch noch was zur historischen Einordnung. Da haben wir schon 2 Punkte.
Ja.
Und dann können wir aber eben den Brief abschließen. Und wenn die Leute dann sagen, ey komm, interessiert mich nicht, die schalten dann einfach aus.
Genau, gut.
Macht eh keiner.
Bitte nicht ausschalten.
Weil worauf ich doch einfach hinaus wollte, ist halt eben, gut, also, tut mir leid, es sind noch 3 Sätze.
Alles gut.
Aber zwei Sätze sind da relevant und die würde ich auch gerne die 2 folgenden einfach mal vorlesen, Anni. Mhm. Zitat: Aber für Illustrationen hätte ich weder Zeit noch Energie. Zeichnen konnte ich noch nie. Und die unausgegorenen Anwandlungen dieser Art scheinen mich nun ganz verlassen zu haben. Eine Karte, sehr notwendig, wäre alles, was ich tun könnte. Ihr Ergebener, J.R.R. Tolkien. Zitat Ende.
Dankeschön. Zitat: But I should have no time or energy for illustration. I never could draw, and the half-baked intimations of it seem wholly to have left me. A map, very necessary, would be all I could do. Yours sincerely, J.R.R. Tolkien. Zitat Ende.
Ich glaube, das ist das erste Mal auch, dass wir den.
Wahrscheinlich.
Den letzten Satz noch mitgenommen haben.
Zumindest also im direkten Zitat, oder? Ja.
Ja, also hier finde ich es einfach wieder faszinierend, wie unzufrieden er mit seiner eigenen Arbeit ist.
Aha.
Und ich kann das halt natürlich super nachvollziehen, wenn ich mich jetzt mit anderen Kunstschaffenden vergleiche nonstop. Ich sage so, never ever reiche ich daran, dass ich aber vielleicht meinen ganz eigenen Stil habe.
Ja.
Übersehe ich dann vielleicht. Und vielleicht ist das, also ich gehe absolut nicht davon aus, dass das Fishing for Compliments ist, sondern dass du halt einfach wirklich sagst, so mir selbst ist das nicht Anspruch genug. Also andersrum. Es ist, das, was ich gebe, genügt nicht mal meinem eigenen Anspruch.
Mhm.
Wenn man aber, wie Tolkien ja ganz gerne auch dargestellt wird, ein Perfektionist ist und halt irgendwie jedes Wort nochmal umdreht, dann ist man halt aber auch nie fertig.
Ja.
Also den absoluten Perfektionismus gibt es eigentlich nicht, finde ich, meine persönliche Meinung. Es hat immer alles einen gewissen Makel und gerade in der Kunst liegt es ja auch immer im Auge des Betrachters, ob ich etwas schön finde oder nicht. Ich war neulich auf einer Ausstellung, die du eröffnet hast. Da gab es Werke, da dachte ich mir, das sieht cool aus. Und dann gab es Werke so, was zur Hölle?
Ja. Ich glaube, ganz kurz nochmal drei Sätze zurückgedanklich. Was du meinst, ist nicht der absolute Perfektionismus, den es nicht gibt, sondern die absolute Perfektion.
Ja.
Weil der Perfektionismus ist ja das, was ich selber fühle, der Anspruch, ja, perfekt zu sein.
Genau, ich meinte halt einfach so.
Genau.
Irgendwas ist irgendwie immer.
Irgendwas ist immer. Das ist ein sehr guter Untertitel für diese Folge. Aber ich stimme dir da absolut zu. Das ist, also ich musste auch so schmunzeln, als ich es nochmal gelesen habe jetzt, weil ich mir dachte, gerade weil er es ja auch zu Firth schreibt in diesem Brief, ist es halt so ein, oh nee, nicht schon wieder. Also da war ich halt dann gedanklich, weil ich mir dachte, Junge, du kannst zeichnen. Guck dir das doch an. Das ist doch richtig toll. Also ich mag Tolkiens Stil sehr, sehr gerne. Und nicht nur, weil es Tolkien ist. Also mich hat früher, bevor ich wusste, wer Tolkien ist und dass der auch Dinge illustriert hat, hat mir so ein Stil auch schon sehr zugesagt und gefallen. Ich finde es so spannend, dass er selbst jetzt, wo der Hobbit halt schon fast 2 Jahre raus, gut anderthalb Jahre raus ist, also veröffentlicht ist mit seinen Illustrationen und er da ja auch Feedback dazu bekommt zu dem Buch und auch sieht, dass es gut verkauft wird, ne, sein Verlag möchte eine Fortsetzung, also es läuft ja gut, dass er trotzdem immer noch der Meinung ist, dass er noch nie zeichnen konnte. Dass das nichts geändert hat, dass seine Zeichnungen in einem veröffentlichten Buch von einem Verlag so angenommen worden sind.
Ja.
Auch im Hinblick darauf, dass Herr Glück mit Illustrationen von Tolkien gerade ja im Verlag liegt und darauf wartet, vom Verlag irgendwie beurteilt zu werden.
Gebe ich dir recht. Und vor allem auch, wenn man sich nachher anguckt, was ja Christina Scull und Ryan Hammond noch mit den ganzen Tolkien der Künstler, ja, Tolkiens Herr der Ringe, Tolkiens Hobbit. Ja, und klar, es liegt nach wie vor immer im Auge des Betrachters.
Ja. Schön finde ich auf jeden Fall, dass er auch, wie ich, der Meinung ist, dass es ohne Karte nicht geht.
Das wird Lukas freuen.
Oh ja, gut.
Dann haben wir das, glaube ich, zu diesem Brief. Oder möchtest du noch etwas zu ihr ergebener J.R.R. Tolkien sagen? Das J steht für John, das R steht für Ronald, das zweite R für Roy.
Ich glaube, das weiß Firth inzwischen.
Nee, es geht ja nicht nur um Firth, sondern auch um unsere Hörenden hier.
Meinst du, bei den erwähnten Personen sollten wir jetzt auch immer Tolkien mit aufnehmen?
Finde ich schon.
Erste Erwähnung.
Nee, es ist eigentlich im Regelfall die letzte Erwähnung, wenn es keine Auslass oder kein Ausschnitt ist. Aber Anni, wer ist denn alles in diesem Brief tituliert?
Vielen Dank für die schöne Überleitung. Es sind ausschließlich Personen erwähnt, die wir schon kennen. Also
okay, kommen wir zur historischen Einordnung.
Ja, kurz auflisten können wir sie ja schon. Also die erst erwähnte Person, der Adressat, ist Charles Arthur Francis Firth, erstmals erwähnt in Brief Nummer 10. Dann wird Professor E.V. Gordon oder Eric Valentine Gordon erwähnt, erstmals in Brief Nummer 6. Sein zweiter Sohn oder mittlerer Sohn wird erwähnt, das ist Michael Hilary Royal Tolkien, erste Erwähnung in Brief Nummer 8c. Der jüngste, der jetzt auch endlich wieder in die Schule möchte, Christopher John Royal Tolkien, Brief Nummer 7, erste Erwähnung. Und sein Ältester, der jetzt den Herrn der Ringe ja auch sehr enthusiastisch, oder der den Herrn der Ringe sehr enthusiastisch liest, John Francis Royal Tolkien, erste Erwähnung, auch in Brief Nummer 8c. Ja, das sind die erwähnten Personen. Kommen wir nun, endlich, zur langen historischen Einordnung, die jetzt länger wird als der Brief.
Ja, vor allem hast du mir meine historische Einordnung komplett geklaut und in den Brief gepackt.
Hab ich?
Ja.
Was war denn deine historische Einordnung?
Also am 1. Februar,
ja,
1939 antwortet Tolkien auf Andrew Bennetts Brief vom 18. Januar und schlägt den 8. März als Termin für seinen Vortrag an das St. Andrews vor und nennt das Thema Märchen bzw. Feengeschichten.
Ich habe zu tief gegraben. Du kannst es
ja
rausschneiden aus der Analyse. Das war halt eher so, lass mich doch nochmal kurz nachgucken, wann das war, dann können wir das mit aufnehmen. Das tut
am
mir leid.
Am Tag zuvor.
Ja.
Und am 2. schreibt er diesen Brief und sonst nichts. So, dann schmeiß ich mal den Grill an.
und ich lässt mich hier ranten, ja?
Ja, ich lasse dich hier ranten. Ich habe den Rant ja schon mal genossen, schon mehrmals.
Ja, also. Es gibt ein sehr dickes, sehr schweres Buch. Das ist auch sehr schwer bekömmlich und schwer verdaulich. Ich kann es nicht empfehlen, aber man kann es auch nicht in diesem Zusammenhang unerwähnt lassen. Und zwar geht es um das Buch mit dem eloquenten Titel J.R.R. Tolkien, Codemaker, Spymaster, Hero. An Unauthorized Biography by Alan C. Und hinter Alan C. verbirgt sich, wie sie selber zugegeben haben, in Online-Foren und was weiß ich nicht wo alles, Alex Lewis und Elizabeth Curry. Und Alan C. ist halt im Prinzip L and C, also Lewis und Curry, ihre Initialen, die hier aber im Buch als Consultants geführt werden, weil man natürlich jemanden, den man konsultiert, nicht so arg angehen kann wie den Autor selbst, weil der Autor natürlich immer, ich merke gerade, wie mein Puls schon wieder hochgeht. Also dieses Buch ist absoluter Quark. Es ist Schwurbelquark, meiner Meinung nach. Das ganze Ding ist aufgebaut auf Verschwörungsmythen. Es geht darum, dass Lewis und Curry überall eine Verschwörung wittern und diese ganzen, Moment, will ja nichts Falsches sagen, 630 Seiten inklusive Index.
Sportlich.
Ja, wollen im Prinzip darlegen, dass Tolkien ein britischer Spion war. Und zwar nicht nur irgendeiner, sondern ein super Spy Master, der das so gut gemacht hat wie nicht mal James Bond. Das ist jetzt meine Interpretation, das steht hier so nicht drin. Und er war natürlich ein Held, weil warum auch nicht, wenn er schon mal Spion war. Und ich zitiere kurz aus dem Klappentext, weil es einfach so, also um einfach diese Hanebüchenheit darzulegen, man muss das meiner Meinung nach nicht übersetzen. Zitat: It can truly be claimed that this book will transform the way readers will appreciate Tolkien's works in the future. Nothing can be the same again. Zitat Ende aus dem Klappentext dieses Buches. Wayne G. Hammond, eine Hälfte von Skull und Hammond, hat das sehr viel eloquenter alles zu Papier gebracht oder online gebracht. Ich habe es euch natürlich auch verlinkt. Hat das alles wunderbar und schön und auch sehr fundiert auseinandergenommen. Liest sich sehr um Welten besser als auch nur die Einleitung dieses Buches. Und er legt halt so gekonnt dar, wie zu kurz gegriffen es halt ist, davon auszugehen, dass nur weil etwas nicht erwähnt wird, es sofort das Gegenteil bedeutet.
Das hätte man vielleicht Peter Jackson sagen müssen. Nach dem Motto, nur weil Tolkien Tauriel nicht beschrieben hat, heißt es, dass sie existiert hat.
Ja, und dass sie natürlich im Endeffekt Sauron oder Morgoth ist.
Ja, natürlich.
Also auf dieser Argumentationslinie funktioniert dieses Buch. Das, was wir hier ja auch immer wieder erwähnen, sowas wie zum Beispiel Tolkien hatte kein Geld, das, was aus diesem Brief ja auch wunderbar hervorgeht, das nehmen sie zum Anlass zu sagen, nee, das kann ja gar nicht sein. Der hat in Oxford, einer der renommiertesten Universitäten dieser Welt, gelehrt. Der wird ja wohl Geld genug gehabt haben, um 4 Kinder zu ernähren. Und zwar locker. Also ist dieses ganze Gequake von Tolkien selber in seinen Briefen, dass er immer knapp bei Kasse ist, verschleiert ja nur, dass er als Spion im Dienst der britischen Krone ja massenhaft Geld gemacht haben wird. Das ist das Level dieses Buches. Und es startet zum Beispiel damit, dass die Autoren, Consultants, wie auch immer man sie jetzt genau nennen möchte, die halt die Anfangsfrage stellen, wie kann jemand, der ein so langweiliges und unaufgeregtes Leben wie Tolkien gelebt hat, so eine Fantasie gehabt haben? Das kann ja gar nicht sein. Jemand, der nicht so weit gereist ist, wie er ja selber in seinen Briefen mehrmals erwähnt, der kann doch gar nicht solche Landschaften beschreiben. Der muss doch weit gereist sein, und zwar ganz oft, nämlich als Spion der britischen Krone, ne? Erklärt sich ja von selbst. Und dass er so große Abenteuergeschichten geschrieben hat, das kann ja auch nur sein, weil er diese Abenteuer selber erlebt hat. So, und jetzt kommt noch ein richtig tolles Argument. Die Wunde von Frodo, als er verwundet wird vom Hexenkönig, die hat Tolkien ja so anschaulich beschrieben, dass es gar nicht sein kann, dass Tolkien im Ersten Weltkrieg selbst nicht verwundet worden ist. Darauf stützen die Argumentationskette dieses Buches. Also es ist meiner Meinung nach absoluter Mumpitz. Ich krieg's nur nicht so schön ausformuliert wie Wayne Hammond. Lest euch das gerne durch. Kann ich absolut empfehlen, das Buch nicht. Aber es sei an dieser Stelle einfach erwähnt, dass es das gibt. Und wenn ihr mal was zum Lachen braucht, dann könnt ihr euch das durchlesen. Ja, also Tolkien, der Superspion, war, soweit wir wissen und Tolkien selber sagt, nicht beauftragt, irgendetwas im Bletchley Park zu tun.
Ja.
Auch nicht während des Krieges und auch nicht danach.
Er bekommt ja Ende des Jahres die Nachricht, dass seine Dienste nicht in Anspruch genommen werden.
Ja.
War ja auch in der Fußnote von Carpenter drin.
Ja. Aber nach Alan C. oder Lewis und Curry ist das ja alles nur Verschleierung. Ach ja, es wurden übrigens auch Dokumente vernichtet, um das nicht beweisen zu können. Also sie sind jetzt die Ersten, die das aufdecken. Und sie kreiden auch die ganzen Tolkien-Biografen, also unter anderem auch Scull und Hammond, kreiden sie auch an, dass sie dem nicht nachgegangen seien. Und Wayne schreibt halt einfach nur, welchen Quellen soll ich nachgehen, wenn es diese Quellen nicht gibt?
Wenn sie ja vernichtet wurden.
Oh, es ist echt zum Schreien.
Aber Anni.
Ja?
Was ist denn dein Fazit zum Brief?
Zum Brief?
Das von deinem Vater zum Buch haben wir ja jetzt lang und ausführlich gehört.
Ja, zum Brief. Jetzt muss ich nochmal kurz in den Brief zurückfinden. Möchtest du anfangen mit dem Fazit?
Nein, weil du bist ja danach mit der nächsten Part wieder beschäftigt.
Ach, ich bin, was nehmen wir mit?
Ja.
Also ich fand es einen sehr, sehr, sehr coolen und spannenden Brief, der mir richtig viel Spaß gemacht hat. Ich glaube, man sieht es auch daran, wie viel ich mit Bleistift angemarkert habe. Also fast in jeder Zeile findet sich da irgendwas. Es sind sehr, sehr viele Themen, finde ich, die Tolkien hier aufmacht, auch wenn es alles immer wieder so ums Schreiben geht. Aber wir erfahren eben auch sehr viel über seine persönliche, private Situation, über seine Kinder. Ja, vielleicht auch, wie es ihm so allgemein gerade geht im Moment.
Du sollst dich zusammenfassen, du sollst ein Feedback geben.
Ja, mein Feedback ist, dass wir da halt, also ich mache jetzt eigentlich schon wieder, was nehmen wir mit. Ne? Das ist für mich ist das so schwer aufzudröseln oder zu trennen.
Ja, ein Fazit geht ja nicht um den Inhalt. Ein Fazit kann ja sein, war total langweilig. Boah, schon wieder nur irgendwie bei Herr der Ringe. Dann schreibt er mal wieder was über das Silmarillion. Ja. Oder es kann sein so, du fandest das so super emotional wie ein. Also
es geht
ja nicht um den Inhalt, sondern einfach so, was ist denn, wenn du diesen Brief jetzt gelesen hast. Wie geht es dir mit diesem Brief?
Wie gesagt, mir hat da großen Spaß gemacht, weil es eben auch so viele unterschiedliche Themen anreißt. Ich fand ihn sehr spannend zu lesen und halt auch sehr persönlich. Wie geht's dir mit dem Brief?
Ich fand ihn sehr zum Schmunzeln mit der Fähigkeit der Zukunft.
Ja.
Also ich beömmel mich immer, wenn er sagt, noch 100 Seiten, noch 200 Seiten. Ich bin fast fertig.
Bis Juni könnte ich es vorlegen.
Ja. Das ist halt so unfair, weil wir wissen ja, was passiert. Das weiß er ja nicht. Und ich behaupte ja auch nicht, dass er, wie es ja manche Auftragnehmer machen, ist in der Mache. Mhm. Check ist in der Post.
Bin dran.
Genau. Und noch keinen Anschlag getan habe. Das ist halt einfach immer so ein Amüsement, wenn es darum geht. Und ja, er lässt natürlich wieder tief blicken. Also man merkt halt auch in diesem Brief, finde ich, was ich auch sehr schön finde, so dieses freundschaftliche Verhältnis zwischen den beiden. Mhm. Und dementsprechend ja auch, wie offen er ist. Also er einfach mal kurz, auch das dürfen wir nicht vergessen, das sind ja nur eine Handvoll Briefe an Firth, die wir hier jetzt lesen.
Das stimmt, ja.
Er hat ja weitaus mehr geschrieben, aber ne, das ist halt irgendwie, sie sind in so einem Verhältnis, dass er halt auch sagen kann, so ja, mein Sohn hatte jetzt ein Jahr Herzspezialisten, damit er weiterleben kann.
Na, ist schon krass, ne?
Oder Geld ist so schwierig, dass ich jetzt erstmal gucken muss, dass ich hier mit Nebenjobs, Prüfungen, Korrektur lesen und so weiter und so fort.
Ja.
Über Wasser bleibe. Und das ist halt einfach so ein, also ich würde sagen, es ist kein Mithril-Brief, aber es ist auf jeden Fall ein professionell persönlicher Brief mit Schmunzelfaktor.
Professioneller Brief mit Schmunzelfaktor. Ist auch schön.
Ja, aber wir haben ja schon einen Untertitel. Irgendwas ist immer.
Oder Tolkien der Superspion. Ist jetzt auch im Rennen.
Nein. Also was nehmen wir denn da mit?
Ja, jetzt kriege ich es bestimmt nicht mehr so schön zusammen wie eben. Also ich finde, wir nehmen sehr viel Persönliches mit von Tolkien, wie es ihm geht in der allgemeinen Situation, gerade so in seinem Leben, wo er gerade steht. Wir nehmen mit, dass er unfassbar viel Arbeit hat. Dass er diese Arbeit aber auch braucht, um über die Runden zu kommen, weil eben auch sehr viele finanzielle Ausgaben da sind, gesundheitlicher Natur, aber auch Bildung seiner oder Schulbildung seiner Kinder. Wir erfahren endlich, dass John den Herrn der Ringe liest und enthusiastisch darüber ist, dass die Leserschaft selbst schuld ist, wenn sie nach dem Nekromanten fragt und der Herr der Ringe jetzt viel düsterer und erwachsener wird. Wir erfahren, dass Tolkien wichtig ist, dass Farmer Giles und Mr. Bliss gerne zur Veröffentlichung kommen sollte. Und zu guter Letzt wird dann hier auch noch irgendwie was gedroppt, dass Tolkien im nationalen Notstand von der britischen Regierung eingewiesen werden soll.
Angefragt wurde.
Ja, er schreibt ja, dass er für einen möglichen nationalen Notstand und so weiter. Ja, haben wir ja alles schon gehört. Und er hält sich mal wieder für einen lausigen Illustrator.
Genau. Auch noch sein Amüsement.
Genau.
Ja, der nächste Brief wird, welch Wunder, Brief 36. 8 Tage später.
Sehr gut. Für die historische Einordnung nicht so lang aus.
Vom 10. Februar wieder an den lieben Mr. Firth. Es ist kein ganzer Brief, zumindest in meiner Ausgabe. Ich weiß nicht, wie es in deiner ist.
Ah.
Ich habe hier auf jeden Fall 2 Auslassungen.
Ich schau mal kurz. Mal, wenn ich das Buch.
Auslassungspunkte.
Ja, ich habe auch Auslassungspunkte.
Und es gibt eine kurze Einordnung von Carpenter, aber keine sonstigen Fußnoten oder Sachen. Also ein interessanter Brief in 8 Tagen.
Mhm. Möchtest du einen Spoiler aus diesem Brief?
Ja, ich bin sehr gespannt.
Zitat: Ich frage mich doch, ob dieser lokale Familienzirkus, wie er im Lande rings um uns her gespielt wird, nicht einfach bloß albern ist. Zitat Ende.
Da bin ich mal sehr gespannt.
Ich auch.
Wo du den untergebracht hast, also nicht wo du den untergebracht hast, sondern wo der sich versteckt in diesem Brief.
Es hätte einige zur Auswahl gegeben, aber als ich den gelesen habe, war es sicher, das ist es.
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen bedanken, die uns bei Steady unterstützen. Es wird immer mehr, es sind jetzt 41 Personen, die uns unterstützen, also viel mehr als noch beim letzten Mal. Das freut uns natürlich sehr, gerade auch mit Hinblick auf deine mögliche, ich will mal 400-Euro-Anstellung, aber es sind mittlerweile 600 Euro, zu meinen Zeiten damals.
Geringfügige Beschäftigung.
Genau, für deine geringfügige Beschäftigung, für mehr Briefe braucht das Land. Und wir haben uns ja schon, ich glaube, beim letzten oder beim vorletzten Mal darauf geeinigt, einfach alphabetische Reihenfolge zu machen.
Ja.
Damit wir bloß niemanden vergessen. Also ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Bass, Dagmar, Franz, Hexe, Kiki, Lukas und May, Monika, Regina, Sebastian, Stefan, Tammy, Thomas, Tim und natürlich allen Personen, die nicht namentlich genannt werden wollen, aber uns unterstützen, sowie die Personen, die uns mit einem niedrigeren Tier unterstützen oder halt einfach mit einem Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto und natürlich die ganzen Personen, die auch in unserem Online-Shop eingekauft haben, sind auf einem guten Weg. So langsam sind wir, glaube ich, gut eingegroovt. Die ersten 50 Bestellungen sind durch. Wir sind jetzt gewappnet für A, neue Produkte und B, neue Bestellungen. Also, wir freuen uns auch darauf, wenn ihr bei uns im Shop mal vorbeischaut.
Und unterstützen tut ihr uns natürlich auch damit, dass ihr uns Feedback schickt oder einfach auch uns auf Dinge hinweist, die vielleicht irgendwie fehlerhaft oder missverständlich rübergekommen sind. Ein ganz gutes Beispiel dafür ist die letzte Folge, nämlich die Interimsfolge, die historische Einordnung, die wir auskoppeln mussten, weil sie so lang gewesen wäre. Und uns da 2 Fehler unterlaufen sind, die wir inzwischen richtig gestellt und neu eingeordnet haben. Also wenn ihr die Folge schon gehört habt, hört die gern nochmal mit den Schnittpunkten Oktober 1938.
November.
November, dankeschön. Kapitelmarke zu November 1938, jetzt aber. Genau, also da freuen wir uns auch einfach immer über Rückmeldungen aller Art. Wenn euch was gut gefällt, wenn euch was nicht so zusagt, uns hilft das einfach in unserer eigenen Einordnung. Nicht der historischen immer, aber der eigenen.
Ja, dann sage ich vielen lieben Dank für diese unterhaltsame Briefeanalyse.
Vielen lieben Dank fürs Mitspielen, Tobias. Ein besonderer Dank möchte ich dir dieses Mal für das Wetter aussprechen. Also ich fand das diesmal einfach so gut.
Ja, ich gebe mir immer Mühe. Ich stets bemüht.
Oh, da. Aber auch so, also dieses Mal eben noch hier noch abbiegen und da noch. Und ich habe noch rausgefunden, das macht einfach Spaß. Vielen Dank dafür.
Bin auch sehr gespannt, was unser Paper macht. Ich habe nichts mehr gehört nach der Einreichung.
Ja.
Ich hoffe, dass der ist nicht in der Rundablage gelandet.
Das hätten wir mitbekommen. Das Schöne an wissenschaftlicher Arbeit ist, wenn du nichts hörst, ist immer ein gutes Zeichen.
Okay. Außer bei diesem wissenschaftlichen Podcast. Wenn ihr da nichts hört, ist das kein gutes Zeichen.
Das stimmt.
Und das ist ja noch die Folge, die jetzt letzte Woche Mittwoch hätte rauskommen sollen.
Ja.
Das heißt, die nächste Folge kommt wieder ganz regulär. Wir arbeiten noch entsprechend vor, dass das nicht mehr passiert. Aber mit Tolkien-Tagen und Krankheit war das dann ein Hauch zu viel. Wir wollen ja auch nicht zu weit vorarbeiten.
Ja, auch wir sind ja nur Menschen, ne? So in Tolkiens Sinne. Der schaut ja auch nach sich, ab und zu mal. Wir haben für heute genug analysiert und gelesen und vielleicht auch geschrieben. Aber das Schreiben, das überlassen wir nicht nur Tolkien, sondern auch euch da draußen. In diesem Sinne, schreibt mal wieder.
Dieser Podcast wird produziert von Auenland Productions im Auftrag der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Mit Herzblut und Engagement für Tolkiens Werk. Wenn dir gefällt, was wir tun, unterstütze uns gern bei Steady und bewerte uns im Podcatcher deiner Wahl.